Eines der Lieblingsthemen konservativer Law-and-Order-Politiker und neuerdings auch der Sozialdemokraten ist die sogenannte organisierte Kriminalität. Kein Horrorszenario scheint hier zu schrecklich, um den Bürgerinnen im Lande den angeblich drohenden Kollaps von innerer Sicherheit und Staat vor Augen zu führen. So ist die organisierte Kriminalität nach den Worten der Innenministerkonferenz von 1990 zu einer nationalen Existenzfrage ausgewachsen. Und Wolfgang Schäuble spricht von der vielleicht größten Bedrohung des Rechtsstaates der BRD bisher überhaupt. Was sich hinter diesem Begriff tatsächlich verbirgt, ist indes nicht zu erfahren. Eine Umschreibung des organisierten Kriminalitätsbegriffes bleibt im Stadium schwammiger Definitionsversuche und reißerischer Einzelfallschilderungen stecken. Im korrekten Gesetzesdeutsch definiert sich die organisierte Kriminalität folgendermaßen. Organisierte Kriminalität ist die von Gewinn- und Machtstreben bestimmte planmäßige Begehung von Straftaten, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit von erheblicher Bedeutung sind und wenn mehr als zwei Beteiligte auf längere oder unbestimmte Dauer arbeitsteilig a. unter Verwendung gewerblicher oder geschäftsähnlicher Strukturen, b. unter Anwendung von Gewalt oder anderer zur Einschüchterung geeigneter Mittel, c. unter Einflussnahme auf Politik, Medien, öffentliche Verwaltung, Justiz oder Wirtschaft zusammenwirken. Aha, Gewinnstreben, erhebliche Bedeutung, gewerbliche Strukturen, Anwendung von Gewalt. Begriffe, die sich sowohl auf die kleine Autoknackerbande als auch auf die sogenannten Drogenkartelle anwenden lassen. Dass es sich hier um eine nicht so wahnsinnig gut gelungene Definition handelt, hat wohl auch schon BKA-Chef Zachert gemerkt, der aber sogleich fast entschuldigend einlenkt, dass es sich schließlich um einen Gegenstand handelt, der sich aus der Natur der Sache heraus einer konventionellen Beschreibung entzieht. Mutmaßungen über die Mafia im Lande, die sich übrigens auch von polizeilichen Statistiken nicht belegen lassen, ersetzen also klare Erkenntnisse und, hier wird's dann ernst, dienen als Argumentationsgrundlage für Forderungen nach neuen, schärferen Gesetzen und einer repressiv ausgerichteten Kriminalpolitik. Ein Ergebnis dieser Entwicklung ist das letztes Jahr im September in Kraft getretene Gesetz zur Bekämpfung des illegalen Rauschgifthandels und andere Erscheinungsformen der organisierten Kriminalität. Kaum war dieses Gesetz, das unter anderem den bis dahin extralegalen Einsatz verdeckter Ermittler regelt, beschlossene Sache, so wurden bereits Nachbesserungen gefordert. An erster Stelle ist in diesem Zusammenhang die Forderung nach Einführung des sogenannten großen Lauschangriffs zu nennen, der das Abhören von Privatwohnungen unter bestimmten Voraussetzungen ermöglichen soll. Das grundgesetzliche in Artikel 13 formulierte Gebot der Unverletzlichkeit der Wohnung, vom Bundesgerichtshof auch als unantastbarer Bereich der privaten Lebensgestaltung bezeichnet, soll also über ein einfaches Gesetz ausgehebelt werden. CDU, CSU und SPD haben sich bereits so gut wie geeinigt, bleibt abzuwarten, ob und wann sich die FDP um des Machterhaltes willen in das Bündnis der Lauscher einreiht. Auch die Geheimdienste, also Verfassungsschutz und BND, Bundesnachrichtendienst, versuchen nun, ihren Teil vom Kuchen der erweiterten Kompetenzen abzubekommen und fordern offen eine Verpolizeilichung der Geheimdienste, um im allgemeinen Kampf gegen die Mafia kräftig mitmischen zu können. Dazu ein Gespräch zu diesem Thema mit Winfried Hassemer, Professor für Strafrecht an der Uni Frankfurt und hessischer Datenschutzbeauftragter. Noch auf die strafprozessuale Seite zu sprechen kommen. Sie schreiben hier von einem Sesam, öffne dich für obrigkeitliche Eingriffe bei Gefahrenabwehr und Verbrechensaufklärung. Was sind diese bedenklichen Neuerungen, die das letzte Jahr eingeführte Gesetz gegen die organisierte Kriminalität mit sich bringt?
Also ich glaube, dass man schon sagen kann, dass die Strafprozessordnung im Ermittlungsverfahren, das heißt im ersten Abschnitt des Strafverfahrens, revolutionär verändert worden ist. Die neuen Ermittlungsmethoden, Rasterfahndung, Datenabgleich, mehr Telefonüberwachung, verdeckte Ermittler.
Können Sie die Begriffe Rasterfahndung und Datenabgleich für die Hörerinnen kurz nochmal
konkretisieren? Ja, das ist eine Ermittlungsmethode, die sehr viele Bürger der Bundesrepublik, die ansonsten gar nicht verdächtig sind, in einen bestimmten Datenabgleich hineinbringt, in einen Computer hineinbringt, um einige ganz wenige auszufiltern, die bestimmte Eigenschaften haben. Oder verdeckte Ermittler, das heißt also Beamte, die unter einer Legende operieren, die sich in bestimmte Gruppen einschleusen lassen, oder polizeiliche Observation, das heißt langfristige, manchmal wochenlange Aufzeichnungen von Akustik und von Videogeräten. Das heißt, alle diese Eingriffe haben zwei Eigenschaften. Zum einen, sie sind heimlich. Das heißt, der Betroffene darf davon nichts merken, weil es sonst gar nicht funktioniert. Und sie beziehen sich auch auf völlig unbedingt Telefonüberwachung. Wenn sich das zum Beispiel überlegt, ist natürlich der Partner am Telefon völlig unschuldig und unbeteiligt. Gerade das, was ich zur Rasterfahndung genannt habe, da kommen sehr viele Bürger, wenn auch für kurze Zeit, in die polizeiliche Beobachtung und werden erst dann gewissermaßen wieder herausgelassen und so weiter. Es geschieht heimlich auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Es bezieht sich auf unbeteiligte Dritte. Das war bisher in unserer Strafprozessordnung die Ausnahme.
Abschließend noch die Frage, Frage auf die Perspektiven bezogen. Was können Sie als Vertreter einer liberalen Kriminalpolitik, was für Konzepte können Sie dem entgegenhalten?
Also ich würde zuerst einmal die Gewichte wieder etwas gerade rücken. Ich glaube, dass die Bürger eigentlich nicht Angst haben vor dem, was man organisierte Kriminalität nennt. Sondern sie haben Angst vor etwas ganz anderem, das auch andere Bedingungen hat, das man mit anderen Methoden bekämpfen muss. Sie haben Angst vor Alltagskriminalität und Massenkriminalität, also vor Wohnungseinbrüchen, vor Raubüberfällen auf alte Leute, insbesondere auf Frauen, die sich nicht wehren können. Vor Gewalt zwischen Jugendlichen und Kindern in der Schule, vor Übergriffen auf Fremde. Ich glaube, das sind die wirklichen Kriminalitätsprobleme, die uns heute bedrohen und vor denen wir auch Angst haben. Und dagegen hilft kein Lauschangriff, sondern das muss man beispielsweise mit besserer polizeilicher Gegenwart und Präsenz in den Straßen bekämpfen. Das muss man mit besserer Ausrüstung der Polizei bekämpfen und so weiter.
Sie sprechen von besserer Ausrüstung der Polizei. Welche Rolle kann denn oder sollte die Sozialpolitik in diesem Zusammenhang spielen?
Eine richtige Anspielung. Kurzfristig nutzt eine Verbesserung der Sozialpolitik natürlich nichts. Mhm. Aber langfristig ist ein Kampf gegen das Verbrechen ohne eine Verbesserung der Sozialpolitik, finde ich, gar nicht denkbar. Denn gerade diese alltägliche Gewalt, die wir erleben, die kommt ja aus einer bestimmten Entsolidarisierung der Gesellschaft. Und an dieser Entsolidarisierung, glaube ich, muss man langfristig anfangen zu ändern.
Welche Interessen stehen hinter diesen Forderungen nach einer ständigen Verschärfung der Prozessordnung oder der polizeilichen Eingriffsbefugnisse? Es ist ja nun auffällig, dass dieses neue Schlagwort organisierte Kriminalität scheint doch die Angst vor der organisierten Kriminalität scheint doch die Angst vor der Bedrohung durch den Terrorismus der 80er Jahre abgelöst zu haben.
Man kann das so sagen. Ich meine, man soll ein bisschen vorsichtig sein, bestimmte Interessen festzustellen. Ich würde nicht sagen, dass hier irgendetwas manipuliert wird. Sondern ich glaube, das sind eben bestimmte, wenn Sie so wollen, konservative Antworten auf Verbrechensfurcht. Man hat festgestellt, überall dort, wo die Verbrechensfurcht steigt, und das ist bei uns so zurzeit, überall dort erschallt der Ruf nach einem starken Staat und nach einem verschärften Strafrecht. Und das ist eben die Tendenz unserer Zeit. Ich glaube, dass die Quelle, um die es letztlich geht, ist eben die Angst der Bürger vor den Verbrechen. Was übrigens nicht bedeuten muss, dass diese Verbrechensfurcht einhergeht oder ein Spiegel ist der realen Entwicklung von Kriminalität. Sondern das sind Prozesse, die sehr kompliziert sind und die sich nach einer eigenen Tendenz entwickeln.
Gut,